Der Podcast über Politik und Beteiligung.
Herzlich willkommen bei etc. pb, dem Podcast über Politik und Beteiligung, der engagierte Menschen in der Kommunalpolitik mit spannenden Anregungen unterstützt, damit sie noch bessere Ergebnisse für ihre eigenen Kommunen erreichen. Ich bin hier heute mit Roland Greifeld von Siboxi. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen.
Hallo, hier ist Roland Siboxi. Hast du ganz richtig ausgesprochen.
Sehr gut. Und dieses Mal haben wir einen bisschen besonderen Podcast. Und zwar läuft das Ganze über ein Skype-Gespräch. Also hoffe ich, dass die Qualität nicht so sehr abgeschwächt ist oder wenn da ein bisschen was fehlt. Wisst ihr jetzt warum? Damit ihr schon mal vorher vorgewarnt seid.
Freut mich total, dass es geklappt hat. Also wie gesagt, ich hatte ja eigentlich nur geschrieben, um euch zu beglückwünschen, weil es zumindest bei Spotify keinen Podcast gibt, der sich sonst mit oder dezidiert mit Bürgerbeteiligung oder Kommunalpolitik auseinandersetzt. Und ich habe mich voll gefreut, als ich den gesehen habe. Also ich habe ihn nicht ab der ersten Folge schon gesehen. Das heißt, ich hatte irgendwie erstmal 5 Folgen aufzuholen und seitdem, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten ihr habt, aber ich bin einer davon. Also Siboxi hilft Regierungen dabei, die Bürgerbeteiligung wirksamer zu machen. Und zwar, indem wir speziell den digitalen Teil beackern. Ich schicke schon mal voraus, das heißt nicht, dass wir sagen, nur digitale Bürgerbeteiligung ist gute Bürgerbeteiligung. Das ist nämlich das Gegenteil der Fall. Zwar machen wir das, indem wir Bürgerbeteiligungsmaßnahmen, die es ja gibt und Werkzeuge, in die digitale Welt überführen und zwar auf einer eigenen Plattform. Also wir haben unsere eigene Plattform und wenn eine Regierung sich dazu entscheidet, mit uns zusammenzuarbeiten, bekommt diese Regierung eine eigene Seite auf dieser Plattform, kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie die eigene Facebook-Page oder so. Gemeinsam mit uns wird dann ein Projektscope festgelegt und entsprechend die Module freigeschaltet, die für das jeweilige Projekt die richtigen sind. Konkret heißt es zum Beispiel, beispielsweise die Stadt hat ein Projekt, über das sie einfach transparent kommunizieren will, dann gibt es da halt ein Tool, dass du leicht die relevanten Informationen übersichtlich darstellen kannst. Wenn es beispielsweise den Bedarf für eine Konsultation, also eine Beratung gibt, dann gibt es dafür auch ein Tool, also beispielsweise Lyon, also die Stadt Lyon, die mit uns zusammenarbeitet, die wollte sich mit ihren Bürgern beraten, welche städtebaulichen Maßnahmen man machen könnte, um was gegen die Hitze in der Stadt zu tun, also ein Klimathema, hat dann klargemacht, hey, wir als Stadt werden und müssen die Entscheidung darüber treffen, aber wir wollen mit euch darüber sprechen und deswegen diese Konsultation. Also haben sie das gemacht. Es kann aber auch sein, dass, sagt wie zum Beispiel die Stadt Monheim, wir wollen gerne die Ideen der Bürger einsammeln zu einem gewissen Thema und die dann auch umsetzen. Dann haben wir unser Ideentool dafür, dass man freischalten kann. Oder man will ganz konkrete Fragen stellen, dann gibt es ein Fragebogentool und also im April haben wir dann noch ein Modul für das Bürgerbudget. Das heißt, die Regierung sagt, okay, wir stellen bestimmt das Budget für Projekte zur Verfügung und dann kann jeder Bürger Projekte einreichen und die Bürger selbst stimmen dann wiederum ab, wer welches Budget bekommen soll und welches Projekt dann dementsprechend auch realisiert wird. Genau, also das findet alles auf unserer Plattform statt. Gleichzeitig ist es so, eine Plattform an sich, so toll die auch gebaut ist und userfreundlich und so weiter, das würden wir jetzt auch behaupten, das ist bei uns auch so, ist am Ende halt irgendwie auch nur ein Werkzeug und kann auch zu einem Friedhof werden, wo kein Mensch mitmacht, weil zur Bürgerbeteiligung gehört ja eben doch ein bisschen mehr. Ich meine, du weißt das, ihr hattet ja entsprechende Experten bei euch schon mehrfach im Podcast, die ja auch darauf hingewiesen haben, was da alles dazugehört. Und uns gibt es jetzt auch schon seit 5 Jahren, das heißt, wir haben da auch Expertise entsprechend sammeln können und beraten die Städte auch. Also ganz konkret, wir fahren dorthin und sprechen sowohl mit den Entscheidungsträgern, aber auch mit den Leuten, die es am Ende umsetzen müssen. Das sind nämlich meistens nicht die gleichen Personen. Besprechen mit denen, was ist eigentlich das Ziel des Projektes, wie kommen wir da am besten hin, wie sieht eine gute Kommunikation aus, wie sieht ein transparenter Prozess aus und setzen das Ganze mit denen gemeinsam auf und rufen dann aber auch immer wieder an, um zu gucken, hey, wie läuft es denn eigentlich, kommt ihr gut voran und so, um sicherzugehen, dass halt das Ganze am Ende auch so wirksam wie möglich ist. Und dazu gehört übrigens dann auch, hatte ich ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt, dass wir gegebenenfalls on- und offline verzahnen, also dass wir sagen, wir haben das Online-Tool als ständige Austauschplattform, aber machen gleichzeitig auch noch Workshops, um bestimmte Fokusthemen zu besprechen und das Ganze dann offline. Und ja, das ist das, was wir machen. Wir sind in ganz Europa aktiv.
Vielleicht kannst du dazu kurz nochmal erzählen, wie bist du dazu gekommen, dass du da angefangen hast? Also was hast du vorher gemacht? Wie macht dir das Spaß?
Ja, also tatsächlich, also ich komme aus einer sehr politischen Familie. Also mein ganzes Leben, also oder so, wenn meine Freundin mit mir bei mir zu Hause ist, dann sagt die immer, es sei so anstrengend bei mir zu Hause, weil meine Mutter und ich durchgehend immer nur über Politik reden und nie mal über was Persönliches. Aber trotzdem habe ich mich, ich habe zwar dann Geschichte studiert, aber bin jetzt nicht in die politische Richtung gegangen, sondern habe mich auf Kommunikation festgelegt. Und habe dann so eine klassische Karriere gemacht und war dann irgendwann bei der Deutschen Bahn bei einer Kommunikationsstelle hier in Berlin. Hatte mich da gewissermaßen so ein bisschen häuslich eingerichtet. Ich meine, so ein Konzern gibt der ja auch sehr viel, auch monetär und so. Aber ich war nicht sehr glücklich mit der ganzen Sache, weil es war zwar bequem, aber irgendwie habe ich nicht so richtig gewusst, was es jetzt eigentlich bringt, dass ich da bin. Also es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich morgen nicht zur Arbeit komme oder die nächsten 2 Monate nicht zur Arbeit komme, dann fährt kein Zug, deswegen unpünktlicher oder pünktlicher. Das heißt, was ich mache, hat überhaupt keinen Effekt. Und durch so eine kleine Sinnkrise bin ich dann über einen Umweg und außerdem noch eine Elternzeit meinerseits zu Civocracy gekommen. Also tatsächlich war der Anlass, dass ich gesagt habe, ich würde eigentlich vielleicht doch gerne in die Politik, weil es einfach ein Thema, das mich so interessiert. Und speziell in Berlin gibt es lauter Dinge, die von der Politik so stark beeinflusst sind, über die ich mich immer aufrege. Und ich kann mich ja nicht immer nur aufregen und dann nichts machen. Gleichzeitig wusste ich auch, Politik kann auch manchmal ein bisschen langsam sein. Und dann habe ich Civocracy die Anzeige gesehen und habe gedacht, das könnte das Perfekte sein für mich. Und bisher muss ich sagen, das ist es. Für mich persönlich auch. Also natürlich ist es was ganz anderes, es ist viel kleiner, ist auch, man verdient auch nicht mehr so viel Geld und man arbeitet auch sehr viel und so, aber es ist einfach sehr erfüllend, weil man auch weiß, warum man es macht.
Wofür man das tut. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, geht mir auch so.
Ja, ich wollte gerade sagen, du weißt wahrscheinlich genau, wovon ich da spreche.
Ja, sehr, sehr gut. Cool. Und was würdest du sagen, wie das ankommt, also wie kommt man an die Kommunalpolitiker oder an die verschiedenen Gremien ran? Sind sie sehr abgeschreckt am Anfang oder ist es für euch recht einfach? Kommt ihr oft auf offene Ohren oder hast du da ein Beispiel für Kommunen, wo es zum Beispiel gleich heißt, ja, auf jeden Fall, das machen wir sofort gerne und wie könnt ihr uns unterstützen?
Also das ist wichtig, die Bandbreite geht wirklich von A bis Z. Also es gibt eine Menge Leute, die wo du merkst, die haben insgesamt keinen Bock auf Bürgerbeteiligung. Das muss man einfach so sagen. Bürgermeister, die sagen, nö, ich bin hier der Repräsentant und ich entscheide das alles schön alleine und brauche das nicht. Was auch sehr, sehr häufig vorkommt, muss man sagen, ist sozusagen eine Skepsis gegenüber dem Digitalen, weil sehr viele Gemeinden haben schon eine analoge Bürgerbeteiligung sagen wir, der Digitalisierungsstand des öffentlichen Sektors in Deutschland ist eben noch nicht so weit fortgeschritten wie jetzt in anderen Ländern und entsprechend ist da oft eine Skepsis gegenüber digitalen Lösungen insgesamt zu spüren, wobei sich das merklich ändert. Also wirklich, es wird alles, also die Bereitschaft, Dinge ja auch auszuprobieren, die wächst schon. Aber es kam auch vor, dass wir zu jemandem gekommen sind, zu einem Bürgermeister, und der sofort gesagt hat, ich will das machen. Und wir hatten auch schon den Fall, dass ein Bürgermeister zu uns gekommen ist und gesagt hat, können wir bitte was zusammen machen. Also es gibt alles zusammen. Klar ist auch, jetzt mal im Vergleich zur Wirtschaft, ist, sagen wir mal, dieser gesamte Prozess vom Kennenlernen, bis man startet ein Projekt zusammen, dauert schon relativ lange. Also so im Durchschnitt 6 Monate. Was aber auch daran liegt, ist, dass natürlich ein Entscheidungsträger in der Politik, der muss schon genau prüfen, mit wem er da zusammenarbeitet, der muss auch sicher sein oder sie, dass das Ganze was bringt, dass die Leute das auch annehmen. Also ich ich glaube, es ist, man, das, das wirst du kennen, dass es geht da mehr darum, irgendwie eine partnerschaftliche Basis zu finden, als jetzt eine Kunden-Anbieter-Beziehung. So, das würde ich vielleicht so sagen.
Und wenn jetzt jemand aus einer Kommune sagt, finde ich cool, ich will unbedingt auch digitale Bürgerbeteiligung machen, weil mit der analogen komme ich nicht so richtig voran. Was sind denn dann die Vorteile, das so zu machen? Oder wie ist die Umsetzung dabei?
Die Vorteile sind sicher, wobei ich möchte vielleicht dazu sagen, es ist gewissermaßen aus Konkurrenz nicht so schlau, aber trotzdem, ich glaube, egal ob man sich jetzt für uns oder jemand anders entscheidet, es ist immer gut, auch digitale Bürgerbeteiligung zu machen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil es einfach gewisse Schichten oder Milieus gibt, die von Bürgerbeteiligung derzeit nicht berührt werden oder die nicht erreicht werden. Entweder weil sie kein Interesse haben, aber manchmal ist es auch eine Zeitfrage. Sagen wir mal zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die sind es halt gewohnt, über digitale Medien zu kommunizieren beispielsweise. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du die über digitale Möglichkeiten erreichst. Also neben Kinder und Jugendlichen, wo man klar denkt, ja okay, die sind standardmäßig bei digital leichter zu erreichen, gibt es auch eben also in Flächengemeinden, also Gemeinden, die nicht so groß sind, aber sich über eine große Fläche erstrecken, die Problematik, dass ältere Menschen oder auch gehandicapte Menschen oder auch faule Menschen, wie ich zum Beispiel, dass es halt einfach ein riesiger Aufwand ist, zu einer Bürgerversammlung zu kommen, weil man sich dafür erstmal in den Bus setzen müsste, der kommt dann gegebenenfalls nur alle Stunde und wenn das dann zu Ende ist, muss man wieder warten und so. Und entsprechend da kann ich natürlich mehr Menschen erreichen. Also man so im Durchschnitt ist es so, dass auf digitalen Plattformen oder in unseren Konsultationen im Durchschnitt 32 Mal mehr Menschen erreicht werden als mit den Bürgerversammlungen oder Townhall-Meetings. Wie gesagt, man muss eben auch sagen, es gibt auch genug Leute, die sagen, nee, ich brauche das, ich möchte den Leuten in die Augen sehen, ich möchte da hingehen ich möchte mit den Leuten persönlich sprechen und das wäre fatal, das denen zu verschließen. Entsprechend sagen wir, man für eine gute Bürgerinnenbeteiligung musst du versuchen, eine gewisse Repräsentanz aller Schichten herzustellen und dann musst du auch die Leute, die analog unterwegs sind, abholen. Das ist halt so. Genau, das ist ein Vorteil. Ein anderer Vorteil, an den ich, gebe ich zu, vor einem Jahr nie gedacht hätte, der ist jetzt mit der Zeit, weil wir mit verschiedenen Städten gesprochen haben. Nehmen wir mal zum Beispiel die Städte im östlichen Brandenburg. Die haben alle ein Problem, und zwar die schrumpfen, weil die Leute woanders ihre Möglichkeiten suchen. Die gehen nach Berlin oder nach Hamburg oder sonst irgendwo hin. Aber die bleiben in ihrem Herzen ja trotzdem Eisenhüttenstädter, Gubener, Frankfurt-Oderer, was auch immer. Und gegebenenfalls wollen die auch mal wieder zurückkommen, weil wenn du mal Kinder hast und älter wirst, dann sehnst du dich vielleicht wieder zurück nach einem etwas ruhigeren Leben als jetzt in Berlin-Neukölln oder in Altona oder wo auch immer. Und eine digitale Bürgerbeteiligung ist eine Möglichkeit, auch Kontakt zu Menschen zu halten, die zwar nicht in der Stadt gerade wohnen, aber sich trotzdem als Teil der Stadt begreifen und entsprechend die Stadt auch mitgestalten wollen. Der letzte Vorteil oder ein weiterer Vorteil, auf den man natürlich jetzt nicht bauen kann, aber der momentan schon immer noch zum Tragen kommt, ist, wir sehen es zum Beispiel bei Monheim am Rhein gerade, mit denen wir zusammenarbeiten, das Thema digitale Bürgerbeteiligung ist noch relativ neu. Gleichzeitig ist Bürgerbeteiligung natürlich in Zeiten eines erstarkenden Populismus gegebenenfalls einen Weg, die politische Mitte wieder zu stärken. Und wenn das dann noch digital passiert, ist das Ganze innovativ. Und am Ende ist es so, dass häufig, wenn man das gut umsetzt, auch die Presse angelockt wird. Also das ist halt einfach eine interessante Story, wenn dann eine Kommune sagt, hey, wir gehen hier neue Wege. Und dadurch multipliziere ich natürlich auch den Effekt, dass Leute mitmachen. Das habe ich halt in einer Bürgerversammlung, das ist einfach zu bekannt schon, als dass das noch diesen Effekt hätte. Aber so, das würde ich so als die Vorteile und die Hauptvorteile identifizieren. Deine Frage war zweigeteilt. Ne? Die zweite Frage war, wie wir dann so vorgehen, wenn jemand sagt, wir wollen mit euch zusammenarbeiten.
Genau.
Das genau, also ich meine, okay. Du musst mich unterbrechen, wenn ich zu viel quatsche. Ne? Ich liebe das Thema einfach.
Alles gut.
Also im Grunde fängt es schon vorher an. Es ist so, dass wir sind der festen Überzeugung, dass wenn eine Regierung oder Verwaltung Bürgerbeteiligung umsetzt, ohne richtig daran zu glauben, dass das auch was bringt, dann ist es besser, es nicht zu machen, weil wenn ich diesen Prozess nicht ordentlich, also wenn ich das als Regierung oder Verwaltung nicht ordentlich begleite und nicht ernst nehme, dann mache ich mehr kaputt, als ich nütze mit einer Bürgerbeteiligung, weil den Leuten Hoffnung gemacht werden, sie können mitbestimmen und am Ende können sie es nicht. Das heißt, wir prüfen schon immer so ein bisschen auch, hey, meinen die das jetzt eigentlich ernst oder ist es mehr so, ja, das ist halt was man gerade so macht und das wird dann schon irgendwie. So, das gewissermaßen vor allem steht das noch. Aber dann, wenn es dann so ist, dass du sagen, okay, wir machen das jetzt zusammen, analysieren wir zusammen mit der Regierung erstmal gewissermaßen die Zielstellung, aber auch Stakeholder oder Interessensgruppen. Das heißt, wen will ich eigentlich erreichen und gegebenenfalls auch, wer sind da zentrale Figuren? Das kann also zum Beispiel sein, dass es einen Karnevalsverein gibt in der Stadt, der wahnsinnig viele Mitglieder hat und der Karnevalsverein hat dann auch einen Vorsitzenden. Und das wäre ja nicht doof, dann zum Beispiel diesen Vorsitzenden dafür zu gewinnen. Oder Sportvereine oder Ähnliches können, wenn man neudeutsch sagen, Influencer, also eben solche Interessensgruppen, Beeinflusser. Genau, wenn wir das gemappt haben zusammen, dann gibt es eben den Workshop. Das heißt, eine unserer Expertinnen kommt dann in die jeweilige Stadt. Und dann ist es eben wichtig, dass sowohl der oder diejenige, die entschieden hat, mit uns zu arbeiten, oder diejenigen sind es ja meistens, aber auch der oder diejenigen, die die Plattform verwalten werden, da sind. Weil es geht dann eben nochmal darum, klarzumachen, okay, warum machen wir das Ganze, was erhoffen wir uns davon, wie sieht für uns Erfolg aus, wie kommen wir dahin. Aber dann ist es auch extrem wichtig zu sagen, okay, wie sieht denn eigentlich der Prozess aus, damit jeder weiß, was wird wann verlangt, wie viel Arbeitsaufwand kommt gegebenenfalls auf wen zu, kann die Person das überhaupt schultern, dann zusammen einen Kommunikationsplan zu machen, also wie erreiche ich die Leute, aber wie halte ich die Leute auch bei der Stange, auch, sagen wir mal, welche Art von Ansprache muss ich benutzen, weil klar ist auch, manchmal ist es so, dass Menschen, die im öffentlichen Sektor arbeiten, dazu tendieren, so ein bisschen Amtsdeutsch vor allem schriftlich zu verwenden, aber das versteht natürlich dann kein Bürger mehr. Also im Grunde alles dafür zu tun, dass es A, Spaß macht für die, die es umsetzen, aber auch, dass die Bürger dann abgeholt werden. Wir setzen dann die Plattform auf, gemäß den Vorgaben, die wir da erarbeitet haben in dem Workshop. Je nachdem, was dann für eine Kommunikationsstrategie von der Stadt gewünscht oder beschlossen ist, werden dann Plakate aufgehängt, Facebook-Ads gemacht, natürlich im Amtsblatt oder sonstigen Zeitungen inseriert. Und dann geht die ganze Geschichte los. Und im Laufe, also die Verträge gehen normalerweise immer 12 Monate und im Laufe dieser 12 Monate gibt es natürlich auch immer wieder so Check-in-Calls, wie wir sie nennen. Also wir gucken so ein bisschen, hey, wird denn da immer auch geantwortet, sind genug Leute drauf, ist die Repräsentanz gewahrt und sprechen dann auch mit den mehrmals unterjährig mit den Leuten, die das umsetzen, um zu checken, dass das alles passt oder wenn nicht, dass man guckt, dass man da gegebenenfalls nachschärft, weil für uns ist es extrem wichtig, dass die Bürgerbeteiligung erfolgreich ist. Nicht nur, weil wir Idealisten sind und glauben, dass das wirklich was bringt, sondern auch aus einem wirtschaftlichen Interesse, weil nach 12 Monaten endet der Vertrag normalerweise und eine Regierung wird nur dann mit uns verlängern, wenn das auch was gebracht hat. Also ob die Spaß hatten oder nicht, interessiert die nicht, sondern es geht wirklich darum, okay, hat das sichtbare Ergebnisse erzielt. Deswegen sind wir da aus mehreren Gründen hinterher und unterstützen, wo wir können, damit das Ganze auch erfolgreich wird.
Also du hattest jetzt ja gesagt, dass die natürlich das auch ein bisschen mit umsetzen müssen und ihr es begleitet. Gibt es da vielleicht besonders auch Tipps für die Kommunen, die Verwaltung, was sinnvoll ist, wie man am besten Leute erreicht über die Plattform? Also so zum Beispiel gute Beispiele aus anderen Kommunen, wo du gesehen hast, oh ja, das läuft besonders gut.
Es ist eben so, speziell wenn du eine Repräsentanz haben willst, dann wird es wahrscheinlich nicht reichen zu sagen, naja, das schreiben wir jetzt ins Amtsblatt und das kommt ja eh in jeden Haushalt, da kommen die Leute schon. Jeder ja. Mensch hat so viele Angebote, was er den Tag über machen kann, da muss man schon so ein bisschen cleverer sein. Das heißt, wir versuchen schon, uns da Dinge beim Produktmarketing abzugucken. Also wie kommunizieren die, wie bekommen die Leute, wie schaffen die gewissermaßen ein Bedürfnis irgendwo teilzunehmen, aber auch wie wird dieses Bedürfnis dann befriedigt auf der Plattform. Und wer es zum Beispiel super gemacht hat, war Lyon, als die ihre Klimakonsultation hatten, hat richtig Geld in die Hand genommen und die hatten große Plakate in der Stadt, haben ganz dezidiert Zielgruppenanalysen gemacht und dann die über die sozialen Medien bespielt. In Straßburg kann ich mich erinnern, das war auch richtig clever, da ging es darum, dass in Straßburg sollten die, oder muss ich etwas mehr ausholen, also Frankreich ist ja ein sehr zentralistisches Land, aber irgendwann kam eine Gesetzesänderung, dass die Zeiten, wann Kinder in die Schule gehen, auf die Städte übergehen soll. Also die Städte können selber bestimmen, wann Schulzeiten sind. Und die Stadt Straßburg hat gesagt, oh, das ist uns zu heiß, das alleine zu entscheiden, da steigt uns ja jeder aufs Dach, da ja. machen wir eine Konsultation draus. Und die haben dann mit wirklichen Influencer der Kommune on und offline die Eltern, Schüler und Lehrer dazu bewogen, on und offline teilzunehmen. Also es ist sozusagen mein Tipp, ja, es ist, generische Tipps würde ich da nicht geben. Es ist wirklich individuell, wen will ich erreichen und wie sieht meine Kommune aus. Aber klar ist auch, eine kreative, clevere Idee, die sich rumspricht, ist ein kann sehr viel ändern. Also sei es eine besonders lustige Headline, die ich benutze für meine Kommunikation, oder sei es eine Aktion auf dem Marktplatz oder was auch immer. Also sprich, Aufmerksamkeitsgenerierung ist auch da das, was entscheidend ist. Aber es geht ja nicht nur darum, dass die Leute wissen, dass es das gibt oder mal auf der Plattform vorbeischauen, sondern auch da teilnehmen. Und ab dann, wenn die dann auf der Plattform sind, ich meine, die Plattform ist extra dafür designt, dass es auch Spaß macht und die Leute auch da bleiben, aber es ist schon auch entscheidend, dass die Regierung dann und die Verwaltung da auch präsent ist und auch den Leuten zeigt, hey, wir sind da, wir hören euch zu, wir nehmen euch ernst und deine Stimme wird gehört. So, dann ist auch, ja, das sind so die beiden Parts vielleicht.
Also dadurch, dass ihr ja europaweit arbeitet, würde mich interessieren, was da so für Unterschiede vielleicht auch sind von Deutschland zu anderen Ländern und wo es vielleicht auch Beispiele aus anderen Ländern gibt, wo man sich auch als Kommune oder so ein bisschen Beispiel nehmen kann, Gutes. Also du hattest ja zwei schon aus Frankreich genannt, aber vielleicht so.
Also generell kann man sagen, dass in den Ländern, in denen wir jetzt aktiv sind, gibt es einen Unterschied zwischen Deutschland und dem Rest, also egal, ob man nach Spanien schaut oder Belgien oder Holland oder Frankreich, da ist die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung einfach viel weiter fortgeschritten. So, das ist einfach der große Unterschied, den ich dort sehe. Speziell in Belgien und in Frankreich ist es so, die Bürgernähe eine ganz andere. Also wenn ich hier sage, ich möchte jetzt irgendwie einen Bürgermeister kontaktieren, dann, wenn es jetzt nicht gerade in der Stadt über 100.000 Leute ist, dann kann ich ins Internet gehen und finde dann eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Das funktioniert in Holland zwar auch, aber in Frankreich, in Belgien nicht. Also da ist der öffentliche Sektor einfach viel abgeschotteter. Wenn es darum geht, was man lernen kann, dann hat das damit zu tun, weil man kann schon sagen, das war zumindest bisher so, dass für mich als für Deutschland Verantwortlicher lohnt es sich, auf die Niederlande und auf Frankreich zu schauen, weil Trends dort kommen mit Verzögerung auch bei uns an. Also zum Beispiel digitales Bürgerbudget, das wir ja auch anbieten jetzt. Das ist in Frankreich mittlerweile schon eine Pflichtgeschichte. In Holland ist es so, dass bei vielen großen Projekten eine Bürgerbeteiligung, auch eine digitale Bürgerbeteiligung verpflichtend ist, jetzt mit einer neuen Gesetzgebung. Da kann man dann immer schon so ein bisschen sehen, wo es gegebenenfalls hingeht, zumindest wenn man in die Vergangenheit schaut. Kann natürlich sein, dass sich jetzt Deutschland nochmal ganz anders entwickelt, aber das hat mir schon immer sehr geholfen. was, sagen wir mal, die Partizipationskultur angeht, also wenn man jetzt sagt, okay, kann man vielleicht irgendwas lernen, wenn es darum geht, wie man mit den Leuten umgeht oder sind die ganz unterschiedlich, die Franzosen, wenn die da teilnehmen oder nicht, würde ich sagen, interessanterweise können wir so gut wie keine Unterschiede feststellen. Also es ist auch immer wieder faszinierend, wie sehr man so bestimmte Vorannahmen trifft, die dann überhaupt gar nicht zutreffen, wie zum Beispiel klassische Vorannahme, naja, das ist digital und ich war ja schon auf Facebook und Twitter, was werden die Leute wohl machen bei einer digitalen Bürgerbeteiligung? Die werden anfangen beleidigen, sie werden ausfallen, die werden destruktiv, die fangen an, sich da zu zerfleischen, so wie man das kennt.
Ja.
Wir haben auf unserer Plattform unter 1%, also eine Moderationsrate von unter 1%, das heißt unter nur jeder, der weniger als jeder hundertste Kommentar muss in irgendeiner Form von uns moderiert werden. Und das ist meistens, weil er illegale Werbung beinhaltet. Das heißt, dieses Vorurteil, die Leute können sich online nicht benehmen, das stimmt nicht. Das hat auch damit zu tun, wie ich als Regierung auftrete. Und das hat auch mit dem Design von der Plattform zu tun. Oder auch so ein klassisches Vorurteil ist, dass wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, selbst Ideen zu äußern, zum Beispiel für die Stadtplanung, dann wird es, die sind nicht informiert genug, um da realistische Vorschläge zu machen. Die kommen dann mit Dingen, die entweder gar nicht oder zumindest nicht in der Kürze der Zeit machbar sind. Sie sagen dann sowas wie, ja, bis Ende des Jahres dürfen in unserer Stadt keine Autos mehr fahren oder irgendwie sowas. Auch das stimmt überhaupt nicht. Also wir haben das in Monheim beispielsweise jetzt gesehen, die absolut überwältigende Mehrzahl aller eingereichten Vorschläge sind super realistisch und auch super gut umsetzbar und häufig auch sehr gut recherchiert und informiert, weil die Leute, die kennen ihre Umgebung schon und wenn gewissermaßen klar ist, wofür diese Plattform da ist, dann sagen wir, man sollte die Leute einfach nicht unterschätzen. Die sind, ja. Das ist keine bösartige, doofe Masse, überhaupt nicht. Das sind Leute, die sich häufig sogar sehr engagieren möchten, weil es ja um ihre Straße, um ihre Plätze und so weiter geht. Und und das ist aber ein Learning über alle Ländergrenzen hinweg. Da gibt es wirklich überhaupt keine, da haben wir nirgendwo einen Unterschied festgestellt. Es war immer so bisher. Aber wer weiß, wir haben vor, noch mehr europäische Länder in Zukunft und auch außereuropäische Länder zu bedienen oder uns dort sozusagen unsere Service dort anzubieten. Vielleicht ist es in anderen Kontinenten dann ganz anders.
Obwohl, wenn man sich beteiligen kann und auch wirklich das Gefühl hat, ernst genommen zu werden, was ja auf der Plattform der Fall ist, dann ist es ja meistens auch so, dass man was Konstruktives geben will und auch was erreichen will mit seiner Idee. Also,
Das bringt dir ja nichts, wenn du merkst, du könntest was tun, zu sagen, ja nö, ich könnte zwar jetzt irgendwas besser machen, das wird wahrscheinlich auch umgesetzt oder es ist eine gute Chance, dass es umgesetzt wird, aber ich pöbel lieber. Man kann es auch
geben,
das ist nicht der Standard.
Ich wollte gerade sagen, die meisten Leute, die sowas machen wollen, schmeißen das einfach irgendwo raus, also hauen das raus auf der Straße oder bei Facebook, da sieht man es ja sehr gerne, aber vielleicht nicht direkt in der Plattform, wo man auch was erreichen kann.
Wo wir voll über Vorteile geredet haben, man denkt ja immer, okay, Leute, die in der Verwaltung arbeiten, die sind so ein bisschen veränderungsresistent und wollen, dass alles immer so bleibt, wie es ist und vielleicht sogar Klischee ein bisschen langsam, aber das kann ich nicht bestätigen. Also es gibt einfach solche und solche und nicht. Also manche der unfassbar innovativsten Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, sitzen in Verwaltung deutscher Kommunen. So, das,
ja. Nee, das stimmt, das würde ich auch so sagen, aber die Prozesse sind da halt sehr langsam, weil man einfach viele Dinge untereinander immer abklären muss, bis das dann und Anträge gestellt werden müssen und so weiter. Und gerade wenn es um Änderungen geht, muss ja auch der Haushalt angepasst werden und solche Sachen. Das sind halt Prozesse, die langwieriger sind. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Ich habe da auch schon sehr viele, sehr engagierte Leute getroffen. Wir können jetzt ja mal zu denen einem Thema kommen, was du auch schon vorher gesagt hattest. Was
die
sind denn für dich? Genau, die goldenen Regeln. Was willst du denn als die 10 goldenen Regeln der Bürgerbeteiligung benennen?
Als Fan des Podcasts wusste ich natürlich, dass die 10 goldenen Regeln kennen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Es ist jetzt also nicht total spontan. Und tatsächlich sind es jetzt auch nur 9 Regeln. Ich hoffe, das ist
okay. Gerade so okay.
Das ist nett. Genau, es gibt aus meiner Sicht zehn goldene Regeln für neue goldene Regeln für die digitale Bürgerbeteiligung. Die erste Regel, die aller wichtigste, ist meines Ernst. Meines Ernst mit der Bürgerbeteiligung. Glaube daran, dass es was bringt. Glaube an die Wirksamkeit. Denn ohne diesen Glauben wird das nie erfolgreich werden. Die zweite Regel ist, nimm deine Leute mit, also ganz konkret die Leute in der Verwaltung. Wenn du Bürgermeister bist oder Teil der Entscheidungsträger, denk daran, eine digitale Bürgerbeteiligung ist immer auch ein wenig Zusatzaufwand für die Leute, die das umsetzen müssen, und das ist erstmal Arbeit für diejenigen. Das heißt, es ist ganz wichtig, das denen nicht einfach auf den Tisch zu hauen und sagen, so, jetzt machen wir schön, sondern mit denen das zu besprechen, zu gucken, wie kann man das gut umsetzen, vielleicht auch klare Verantwortlichkeiten festzulegen, am besten auf zwei Leute gleich, damit auch mal jemand in Urlaub fahren kann und so. Also nimm die Leute mit. Das dritte ist, kein Gießkannenprinzip machen, sondern mach dir klar, was du erreichen willst und wen du dafür gewinnen musst. Also was ist eigentlich die Herausforderung, vor der du gerade konkret stehst, und wer hat denn da Aktien drin in deiner Stadt oder in dem Bereich, in dem du bist, und was könnte für die ein Anreiz sein, sich zu beteiligen. Das vierte ist, kreiere einen transparenten Prozess und halte dich daran. Und transparent heißt sowohl eben zu den Menschen in der Verwaltung, aber auch nach draußen. Also du musst den Bürgern sagen, hey, passt auf, wir machen jetzt Bürgerbeteiligung, dann fängt es an, so und so lange werden Vorschläge angenommen, dann hört es auf, dann ist Sitzung XY, da wird das besprochen, was da rauskam, und dann werden die Ergebnisse bekannt gegeben. Und es ist extrem wichtig, dass man sich auch daran hält und auch immer klar ist für jeden, in welchem Prozessschritt befinden wir uns gerade. Der fünfte Punkt, extrem wichtig, kommuniziere auf Augenhöhe. Die Bürger sind die besten Berater, die man sich vorstellen kann als Politiker. Die haben einfach totale Ahnung von ihrer eigenen Stadt, und entsprechend ist es wichtig, den Respekt und Empathie entgegenzubringen, nicht von oben herab und auch nicht in Sprache, die sie nicht verstehen oder nicht so gut verstehen, zu kommunizieren auf einer Plattform. Also es geht natürlich genauso, wenn ich bei einer Bürgerversammlung bin. Ja? Also die Leute möchten rein Wein eingeschenkt bekommen mit klaren Worten. Der sechste Punkt ist, kombiniere On- und Offline. Das heißt, mach nicht nur Bürgerversammlungen oder eine digitale Plattform, mach am besten beides, weil so kriegst du die Repräsentanz hin, die für eine wirksame Bürgerbeteiligung nötig ist. Das siebte ist, bleib dran und lass dich nicht entmutigen. Es ist für viele ein neues Land, und nicht immer funktioniert alles sofort. Und entsprechend, man kann immer nachschärfen, man kann immer Leute nochmal neu aktivieren, neue Ideen finden, wie man jemanden erreicht. Entscheidend ist, dass man nicht sagt, ach, jetzt hat irgendwie zwei Tage keiner was geschrieben, ich schaue hier nie wieder vorbei. So, wenn du verbindlich bist in deinem Prozess, oder bist verbindlich bist in deiner Beteiligung und sichtbare Ergebnisse produzierst, dann werden die Leute kommen und auch bleiben. Der achte Punkt ist, vertraue den Bürgerinnen. Vertraue ihnen, dass sie konstruktiv sind. Vertraue ihnen, dass sie gute Vorschläge bringen. Hab keine Angst davor, gewissermaßen ein wenig Macht abzugeben. Sie werden dich nicht enttäuschen. Und der neunte, und vielleicht eine der wichtigsten goldenen Regeln. Ich glaube, ein Bürgerbeteiligungsexperte, der war, glaube ich, letzte Woche bei euch oder vorletzte, hat das auch schon gesagt, kommuniziere über deine Ergebnisse. Also die Bürgerinnenbeteiligung etwas erreicht hat und wenn da was rausgekommen ist, dann muss das jeder erfahren. Weil nur wenn das die Leute erfahren, werden sie beim nächsten Mal, wenn du sowas machst, mitmachen. Das heißt, die Kommunikation über die Ergebnisse ist sowohl für die Leute, die teilgenommen haben, aber auch für die Leute, die nicht teilgenommen haben, extrem wichtig.
Und ich finde gerade den letzten Punkt sehr, sehr wichtig, weil ich das bei unseren Projekten auch immer sehr merke, dass es für die Schüler zum Beispiel auch sehr schön ist, hinterher zu merken, ob Projekte daraus entstanden sind, ob Anträge beantragt wurden und umgesetzt wurden, oder auch alleine die Rückmeldung, wenn Anträge schon bereits in Arbeit sind. Also Dinge, die man gar nicht merkt, dass es die schon gibt, die dann nochmal von den Schülern beantragt wurden, dass man es einfach nochmal als Rückmeldung bekommt. Also das ist auf jeden Fall für die Bürgerinnen und Bürger immer ein sehr wichtiger Punkt, das stimmt schon. Cool.
Gut, ja, ich freue mich auf alles weiter. Es hat mich wirklich total gefreut. Es war ein wunderschönes Gespräch.
Ja, das fand ich
auch ein guter Problem. Dankeschön. Ich werde euch natürlich weiter hören und verfolgen. Und
ja. Super, bis dann. Ciao.